Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wenn man den Film heute schaut, dann blickt man, finde ich, anders drauf.
Mr. Vice President, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät.
Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund.
Was können wir tun?
Retten Sie so viele Sie können.
The Day After Tomorrow von Roland Emmerich aus dem Jahr 2004. Es geht um eine Eiszeit, die plötzlich einbricht, weil der Golfstrom kollabiert. Und ja, das ist ein Hollywood-Katastrophenfilm, aber die Sorge, die dem Film zugrunde liegt, die gibt's. Und da gibt's jetzt eine neue Studie zu und die schauen wir uns genauer an. Und wir widmen uns einem ganz anderen Thema.
Menschen mit schwarzen Anziehsachen haben zum Beispiel immer lecker Frikadellchen dabei.
Das jedenfalls schlägt Hundetrainerin Susanne Kautz vor, um US-Präsident Joe Bidens Hund Commander das Beißen abzugewöhnen. Er beißt nämlich offenbar häufig Mitarbeiter des Secret Service. Was helfen könnte, damit er damit aufhört und was man generell mit bissigen Hunden macht, auch damit beschäftigen wir uns heute. Mittwoch ist es, 26. Juli. Ich bin Rahel Klein. Moin.
Deutschlandfunk Nova.
47 Grad auf Sizilien, bis zu 46 Grad in Griechenland. In weiten Teilen Südeuropas und Nordafrikas ist es gerade unfassbar heiß und das schon seit Tagen und zum Teil Wochen. Und es gibt viele Waldbrände. Wir berichten ja schon seit Tagen über die dramatische Situation in vielen Regionen. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat die aktuelle Lage im Blick. Kerstin, Italien überlegt ja jetzt gerade, den Notstand auszurufen. Was würde das bringen?
Ja, im Grunde vor allem, dass schneller Geld zur Verfügung gestellt werden kann. Aktuell ist die Lage in Italien ja so, dass es im Süden richtig heiß ist und es an vielen Orten Waldbrände gibt, während es im Norden heftige Unwetter gibt, teilweise mit riesigen Hagelkörnern. In Brescia wurde ein 16-jähriges Mädchen in einem Pfadfinderinnenlager im Zelt von einem Baum erschlagen. Ähnliches passierte einer Frau auf dem Weg zur Arbeit. Und bei den Bränden auf der Insel Sizilien starben unter anderem 3 ältere Menschen, weil sie nicht rechtzeitig gerettet werden konnten. Ein Regionalpräsident hat den nationalen Notstand jetzt beantragt. Es kann aber auch sein, dass der Notstand nur für die betroffenen Regionen ausgerufen wird. Das sind aktuell 5 von insgesamt 20 in Italien. Und für den italienischen Zivilschutzminister Sebastiano Musumeci ist klar, dass in Sachen Klimaschutz was passieren muss. Das hat er im italienischen Fernsehen gesagt.
Entweder wir alle ändern Ansatz, Tempo, Methode und Mentalität, oder wir werden jedes Jahr von neuem, im Winter wegen des Winters, im Sommer wegen des Sommers, Tote beweinen und Schäden auflisten.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, Italien ist aktuell ja auch nur eines von vielen betroffenen Ländern.
Ja, besonders heftig ist es auch in Griechenland. Wie ist denn da mittlerweile die Lage?
In Griechenland war es heute mit bis zu 46 Grad und mehr nochmal richtig heiß. Deswegen hatte die griechische Regierung auch für das halbe Land die höchste Brandwarnstufe ausgelöst. Es hat im ganzen Land nämlich seit Wochen nicht mehr geregnet. Aber immerhin sollen die Temperaturen morgen runtergehen, sodass es dann mit rund 34 Grad für einen griechischen Sommer normal warm werden soll. Die Umweltorganisation WWF sagt, dass in Griechenland mittlerweile 35.000 Hektar Fläche abgebrannt sind. Ein paar Brände konnten inzwischen unter Kontrolle gebracht werden, unter anderem auf Korfu und Euböa. Da ist bei den Löscharbeiten gestern allerdings ein Flugzeug mit 2 Piloten der Luftwaffe abgestürzt und explodiert. Und das könnte mit am Flugzeug gelegen haben, denn laut Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sind die griechischen Löschflugzeuge alt, schwer zu fliegen und anfällig. Neue Modelle hat er aber erst für in 3 Jahren in Aussicht gestellt.
Das sind ja auch alles Urlaubsregionen. Was heißt das für Touristinnen und Touristen?
Die mussten teilweise in Sicherheit gebracht werden, aber teilweise kommen auch immer noch neue Leute an. Also auf Rhodos zum Beispiel sind in den letzten Tagen TouristInnen aus dem Süden der Insel ausgeflogen worden. Die mussten teilweise sogar ihre Koffer am Strand oder im Hotel stehen lassen und ohne Gepäck zurück nach Hause. Und andererseits landen da immer noch neue Urlaubsflieger, zum Beispiel heute Morgen. Und mit an Bord war auch diese gebürtige Griechin.
Wir haben überhaupt keine Angst. Wir haben es jetzt auch vom Flugzeug gesehen. Die Insel ist riesig. Also würden wir jetzt irgendwo Falliraki oder so, da hätten wir uns überlegt. Aber wir sind hier kurz vor Rhodos. Also wir sind ganz oben im Norden, da brauchen wir keine Angst haben.
Ja, der größte deutsche Touristikkonzern TUI hat aber bis einschließlich Freitag aus Sicherheitsgründen alle Reisen nach Rhodos storniert. Und Griechenland und Italien sind jetzt auch nicht die einzigen Länder, in denen die Lage recht angespannt ist. In Algerien sind mindestens 34 Menschen bei Waldbränden gestorben und auch in Frankreich, der Türkei, auf Zypern, in Tunesien und in Syrien brennt es oder hat es gebrannt.
Über die aktuelle Lage in den besonders von Waldbränden betroffenen Gebieten im Süden Europas und auch in Nordafrika, da hat uns Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten auf den aktuellen Stand gebracht. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Physikalisch habe ich den Film damals nicht wirklich gecheckt.
Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das Ende des Golfstroms bedeuten könnte?
Ja.
Ich glaube, es ist soweit.
The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004. Habt ihr vielleicht auch damals im Kino gesehen. Da droht eine neue Eiszeit, weil sich der Golfstrom abschwächt. Mich hat damals mehr interessiert, ob Jake Gyllenhaal überleben wird. Hat er. Gut, das war Hollywood, aber die Thematik im Film, die ist real. KlimawissenschaftlerInnen waren schon länger davor, dass sich der Golfstrom abschwächen könnte, beziehungsweise, wie sie das nennen, die Atlantische Zirkulation, kurz AMOC. Die beeinflusst das Klima in Westeuropa und eine neue Studie, die sagt jetzt, das könnte schon deutlich früher passieren, dass sich dieser Strom abschwächt als bisher gedacht. Sprechen wir drüber mit dem Physiker Niklas Börs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat sich sehr intensiv selber mit dieser Thematik beschäftigt. Herr Börs, zunächst vielleicht eine Ja-Nein-Antwort. Erleben wir in den nächsten 30 Jahren The Day After Tomorrow, so wie im Film?
Nein, auf keinen Fall.
Gut, dann können wir jetzt erstmal, damit kann ich arbeiten, damit können wir jetzt starten, vielleicht auch erstmal ganz niedrigschwellig, ne? Für alle, die jetzt auch im Erdkundeunterricht vielleicht nicht so gut aufgepasst haben. Was ist diese Atlantische Zirkulation und was macht die zum Beispiel für uns in Europa Gutes?
Das ist eine Strömung, die geht im Atlantik von Süden nach Norden und bringt damit warme Wassermassen aus den Tropen zu uns und auch noch weiter Richtung Grönland. Und diese warmen Wassermassen, das bringt eben Wärme mit in die nördliche Hemisphäre und dadurch ist es hier in Europa etwas wärmer, als es sonst wäre, wenn es diese Zirkulation nicht gäbe.
Das heißt, diese Zirkulation sorgt für ein ja vergleichsweise mildes Klima dann hier in Europa. Eine neue Studie sagt jetzt, diese Atlantische Zirkulation, die könnte Mitte des Jahrhunderts, also 2050, kollabieren, vielleicht schon deutlich früher. Denken Sie das auch?
Nee, so in der Form denke ich das nicht. Was wir schon länger wissen, ist, dass diese Atlantische Zirkulation wahrscheinlich auch verursacht durch den menschengemachten Klimawandel langsamer wird und auch an Stabilität verliert. Aber wann genau so ein kritischer Punkt erreicht wäre, an dem die abrupt kollabieren könnte, dafür sind die Unsicherheiten viel zu groß.
In dieser neuen Studie ist ja jetzt gesagt, dass es Mitte des Jahrhunderts schon sein könnte und damit deutlich früher als zum Beispiel auch im IPCC-Bericht, also im Weltklimabericht, der Fall ist. Warum halten Sie das nicht für realistisch?
Ich halte das für nicht realistisch, weil zum einen die Annahmen über die Mechanismen, das Funktionieren dieser Ozeanzirkulation in der Studie übermäßig vereinfacht wurden und weil die Unsicherheiten in den zugrunde liegenden Daten, das wurden insbesondere Daten von Meeresoberflächentemperaturen benutzt und auf Grundlage dieser Daten mit den Unsicherheiten, die sie haben, kann man solche Aussagen nicht treffen. Das wurde mit einem bestimmten Datensatz wurde diese Studie gemacht. Wenn man jetzt einen anderen Meeresoberflächentemperaturdatensatz nehmen würde, dann läge der Zeitraum, wann das Ganze kippt, vielleicht im Jahr 2900. Und dann kann man sich noch einen dritten Datensatz nehmen, wo das dann irgendwo dazwischen liegt. Das heißt, man hat eigentlich keine Information mehr, wann das passiert, weil die Unsicherheiten zu groß sind.
Ist dann diese Studie einfach nur Panikmache?
Ich möchte auf keinen Fall den Autoren unterstellen, dass sie Panik machen wollten, aber ich würde sagen, die belastbare Evidenz, belastbare Informationslage hat sich nicht geändert seit in den letzten paar Jahren. Ich würde immer noch mit dem IPCC-Bericht gehen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Atlantische Ozeanzirkulation dieses Jahrhundert abbricht. Man kann es nicht ausschließen. Die Unsicherheiten sind so groß, dass wir weder ein klares Nein noch ein klares Ja sagen können. Diese Studie ignoriert die Unsicherheiten zu stark und kommt deshalb mit einer Aussage über ein Kippzeitpunkt, die so nicht haltbar ist.
Warum muss uns das interessieren, ob diese atlantische Zirkulation langsamer wird, instabiler wird? Wozu führt das?
Das instabiler werden kann insofern problematisch sein, dass dann irgendwann ein Punkt erreicht sein kann, an dem diese Zirkulation tatsächlich mehr oder weniger abrupt, also innerhalb von ein paar Jahrzehnten, nicht innerhalb von ein paar Tagen wie in dem Day After Tomorrow Film, kollabieren könnte. Das heißt, sehr deutlich schwächer werden könnte. Das würde in Europa zu einer Abkühlung führen. Hier in Mitteleuropa vielleicht von 2-3 Grad, in südlichen Norwegen schon bis zu 7 oder 8 Grad Abkühlung im jährlichen Mittel. Das wäre dann schon sehr dramatisch. Ich glaube aber, dass die viel schlimmeren Folgen in den Tropen passieren würden, weil ein Kollabieren dieser atlantischen Ozeanzirkulation dazu führen würde, dass die Monsunsysteme in Südamerika, in Afrika, in Indien, in Ostasien gestört würden. Und das würde viele Milliarden Menschen betreffen, die von den Regenfällen der Monsunsysteme abhängig sind.
Das heißt, das hätte ganz massive Auswirkungen, weil erstmal würde man ja denken, okay, jetzt wir haben die ganze Zeit Probleme damit, dass es heißer wird auf der Erde. Wenn man dann hört, okay, in Europa würde es ein bisschen kühler, würde, könnte man ja erstmal denken, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Aber Sie sagen, nee, genau das Gegenteil ist der Fall.
Ganz genau. Also man müsste das aus so einer europazentralen Sicht ein bisschen auch rauszoomen und gucken, was es global bedeuten würde. Und es ist vollkommen eindeutig, dass das ein Ereignis ist, das wir um jeden Preis vermeiden wollen.
Was aber jetzt für uns bedeutet, sage ich mal, auch wenn wir jetzt nicht die Panik machen müssen, okay, bis 2050 wird das passieren und dann tritt dieses Szenario ein, was Sie beschrieben haben. Aber es ist trotzdem nach wie vor wichtig, die Erderwärmung möglichst niedrig zu halten, damit auch das, diese atlantische Zirkulation, möglichst stabil bleibt, wenn ich Sie richtig verstehe.
Absolut. Würde ich genauso unterschreiben.
Niklas Börs, Physiker vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mit ihm habe ich über die sogenannte atlantische Zirkulation gesprochen und was ein Kollaps dieser Strömung für Europa bedeuten würde. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Börs.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
225 Kilo. So viel an reinem Verpackungsmüll verursacht jeder Mensch in Deutschland im Schnitt pro Jahr. 225 Kilo. Verpackungen aus Plastik, aus Papier, Glas, Pappe, Aluminium, alles Mögliche. Und natürlich können wir einiges dafür tun, damit das weniger wird. Aber das Ganze liegt auch in der Verantwortung der Industrie, also der Hersteller, die ihre Produkte ja einschweißen oder erst in Kartons nochmal einpacken. Und da ist längst nicht jede Verpackung wirklich sinnvoll. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das heute für uns angesehen. Johannes, hast du ein paar Beispiele für sinnlose Verpackungen?
Ja, das betrifft oft bestimmte Lebensmittel für besonders faule Menschen. Also zum Beispiel gibt es schon...
Also dich und mich.
Ja, ganz extrem wie ich nicht. Es gibt da zum Beispiel schon fertig geschnittene Kartoffelscheiben, also so rohe Kartoffelscheiben, die du dann nur noch in die Pfanne werfen musst. Alles natürlich dann in dicken Plastik verpackt. Oder schon geschälte Mandarinen, auch in so einer Plastikbox. Oder ganz normale Bio-Zitronen, die einzeln, also jede Zitrone für sich, nochmal in so einen Plastikbecher stecken, obwohl die Zitronenschale ja auch schon so eine Art natürliche Verpackung ist. Das sind jetzt so Beispiele aus deutschen Supermärkten, die ich gefunden habe. Aus anderen Ländern gibt es aber noch viel verrücktere Dinge. Mein Favorit aus einem Supermarkt in Hongkong ist auf so einem Foto, sind Cola-Dosen zu sehen, wo nochmal jede Cola-Dose einzeln in einem verschweißten Plastikschälchen steckt. Das wird da wohl aus hygienischen Gründen gemacht, weil du die Dose ja beim Trinken an den Mund anlegst und nicht so genau weißt, wer die vorher alles so angefasst hat.
Ja, sind jetzt natürlich alles relativ extreme Beispiele. Gibt es aber auch Verpackungen, die uns erstmal ganz vertraut erscheinen, die aber trotzdem ziemlich überflüssig sind?
Ja, auf jeden Fall. Also Klassiker aus der Drogerie sind ja sowas wie Cremes oder Zahnpasta. Also die günstigen Zahnpasta gibt es ja meist einfach so, ne, in eine Tube gefüllt. Aber die eher teure steckt ja oft zusätzlich noch in einem Karton, obwohl der auf den ersten Blick jetzt keinen großen Zusatznutzen hat. Oder bei Cremes ist es ähnlich. Ich habe zum Beispiel so eine ganz simple Feuchtigkeitscreme, die ich immer kaufe.
Denn?
Ja, das sage ich jetzt natürlich nicht. In einer kleinen Plastiktube steckt die, aber die steckt auch nochmal in einem Karton, obwohl ich den wirklich überhaupt nicht brauche und immer sofort wegschmeißt.
Bei mir genau dasselbe. Wahrscheinlich andere Creme, aber selbes Spiel.
Genau. Und dann gibt es ja sogar noch Cremes, da steckt die Tube oder das Döschen in einem Karton und der Karton ist nochmal in Folie eingeschweißt. Das ist dann nochmal so Next Level.
Aber warum machen manche Kosmetikhersteller das?
Ja, darüber habe ich mich unterhalten mit Eugen Herzau, der leitet den Studiengang Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig. Und der sagt, solche Kartons können für den Transport schon gut sein, weil eine Zahnpastatube zum Beispiel jetzt nicht so gut stapelbar ist, wie als wenn die in einer Schachtel steckt. Aber mit Sicherheit spielt auch ein anderer Grund da eine Rolle.
Nicht selten soll sie auch den Wert des Produktes mit dokumentieren. Und eine Schachtel, die hoch veredelt ist, bringt natürlich einen größeren Eye-Catcher-Effekt als eine schlichte, einfach bedruckte Tube.
Ja, und man muss so eine Pappschachtel ja auch nochmal erst extra öffnen, ne? Also das geht so ein bisschen dann in Richtung Unboxing-Erlebnis, zum Beispiel bei so einer sehr teuren Creme, die ich mir kaufe und dann auspacke. Verpackungsingenieurin Carolina Schweig, die berät Unternehmen in Sachen nachhaltige Verpackungen, und sie hat im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor kurzem auch was ganz Interessantes erzählt. Sie hat einen Kunden bei der Verpackung von dessen Reinigungsmitteln beraten, also eine Firma, die Reinigungsmittel herstellt. Und der Kunde habe dann aber gesagt, wir haben ja ein hochwertiges Mittel, da können wir nicht einfach mit dünnen Folien arbeiten, durch die man durchgucken kann.
Okay, das heißt, es geht auch um eine edlere Optik, aber jetzt könnte man ja denken, wenn man schon verpacken muss nochmal, ne, dann könnten die Hersteller von Lebensmitteln oder Kosmetik ja wenigstens nachhaltige Verpackungen nutzen. Also weiß ich nicht, recycelter Kunststoff oder recyceltes Papier. Passiert sowas denn schon?
Das ist unterschiedlich. Also bei Papier- bzw. Kartonverpackungen funktioniert das schon ganz gut. Dazu sagt Eugen Herzau, das ist schon relativ viel Recyclingmaterial, das da so im Einsatz ist, auch wenn man das den Kartons nicht unbedingt ansieht.
Sie werden oftmals gestrichen, diese Kartonagen oder Papiere. Das heißt, es kommt noch eine weiße Schicht drauf, die eine bessere Bedruckbarkeit und damit eine bessere Präsentation zur Folge hat. Aber die inneren Lagen sind dann schon Recyclingmaterial.
Und wie ist es bei Plastikverpackungen?
Ja, bei Plastik sieht es anders aus. Also recycelter Kunststoff ist noch deutlich weniger verbreitet. Das hat verschiedene Gründe. Zum Teil ist die Qualität da nicht so ganz so gut wie bei neuem Plastik. Bei Lebensmitteln zum Beispiel, da darf auch nur so bestimmtes recyceltes Plastik verwendet werden, anderes nicht. Und ein Grund ist aber auch, dass recycelter Kunststoff tatsächlich teurer ist als frisches, neu hergestelltes Plastik. Und das liegt daran, dass das sortenreine Trennen und Recyceln von Kunststoff ja ziemlich aufwendig und damit auch teuer ist. Eugen Herzau, der sieht da aber durchaus einen Trend bei einer ganzen Reihe von Firmen. Also er sagt, einige Firmen benutzen eben trotzdem, obwohl es teurer ist, das recycelte Plastik für ihre Verpackungen, auch wenn das vielleicht auch nur für ihr Image oder fürs Marketing gedacht ist.
Manche Verpackungen sind ziemlich unnötig und bei der Nachhaltigkeit der Verpackung ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber es gibt auch Fortschritte. Johannes Döbbelt hat das Thema heute für uns recherchiert. Danke dir, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die guten Umfragewerte der AfD erschüttern mich persönlich und auch als Unternehmer. Das sagt Arbeitgeberpräsident Reinhard Dohlgar gegenüber der Deutschen Nachrichtenagentur. Und er ist nicht der einzige Unternehmer, der Sorge vor einem Erstarken der AfD hat. Was würde das für die Wirtschaft bedeuten, wenn die AfD aktiv mitbestimmen könnte? Darüber habe ich mit Matthias Diermeier gesprochen. Er leitet die Forschungsgruppe Gesellschaft, Demokratie und Marktwirtschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Diermeier, rundum zeigt sich ja wirklich Sorge bei den Wirtschaftsverbänden vor einer starken AfD. Wovor haben die konkret Angst?
Die Wirtschaft kämpft aktuell mit ganz konkreten Problemlagen. Das ist die Energiepreiskrise, das ist der Umbau der Geschäftsmodelle zur Klimaneutralität, das ist der Fachkräftemangel. Für eine erfolgreiche deutsche Wirtschaft ist die AfD daher gewissermaßen ein rotes Tuch, da niemand dem Glauben schenken mag, dass ein einziges der bestehenden Probleme gelöst werden könnte. Nehmen wir mal den Fachkräftemangel als Beispiel, der in den meisten Branchen aktuell eins der Kernprobleme darstellt und sich in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen wird. Wir haben etwa riesige Investitionsprojekte, die auch in Ostdeutschland realisiert werden. Wir haben die Intel-Fabrik in Magdeburg, die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Da werden nochmal eine ganze Reihe an hochqualifizierten Menschen gebraucht werden, damit dort erfolgreich gewirtschaftet werden kann. Und das wird auch nochmal zu einer stärkeren Konkurrenz um Fachkräfte in diesen Gebieten führen. Und die müssen dann eben zum Teil auch aus dem Ausland kommen. Wenn wir die Positionen und die Erfolge der AfD, die ja durchaus auch dann bei den Menschen, die sich umgucken, wo sie denn arbeiten wollen und die sich zum Teil eben auch aussuchen können, in welchen Ländern sie denn gerne, in welchen Regionen sie denn gerne arbeiten wollen, Wenn wir das mit einbeziehen in diese Entscheidungen, dann sehen wir, dass eine erfolgreiche AfD ja den Fachkräftemangel auf der einen Seite verschärfen kann, Investitionen in Deutschland weniger attraktiv machen kann und auch in vielen anderen Politikfeldern Entscheidungen treffen könnte oder würde, wenn sie denn an den Schalthebeln der Macht wären, die der Wirtschaft ja großen Schaden zufügen könnten.
Was würde es sonst für den Wirtschaftsstandort Deutschland noch bedeuten, außer das Fachkräftemangelproblem?
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, was eine AfD, die jetzt in Regierungsverantwortung kommen würde, wirtschaftspolitisch tatsächlich umsetzen könnte. Eine derart wandlungsfähige Partei, die sich so oft gehäutet hat wie diese in den letzten Jahren, ist natürlich schwer einzuschätzen. Aber wenn wir uns beispielsweise am Bundestagswahlprogramm orientieren, dann steht da drin, Austritt Deutschlands aus der EU. In die EU geht aber die Hälfte der deutschen Exporte. Da steht drin, Austritt aus dem Euro. Der Euro bietet Deutschland gerade in diesem europäischen Umfeld die Sicherheit, dass sich die Wechselkurse nicht verändern. Das heißt, nicht nur im Fachkräftethema, auch in der Europapolitik kämen auf die deutsche Wirtschaft extreme Schwierigkeiten zu. Und im Thema Energiepolitik, wenn wir den Vorschlag der AfD dann ernst nehmen, die Rückkehr in die Abhängigkeit zu einem ja, despotischen Russland zu wählen. Das erscheint doch den wenigsten eine sinnvolle politische Option zu sein.
Das heißt, jetzt mal abgesehen von wirklich ganz konkreten politischen Maßnahmen, die durchgesetzt werden könnten unter einer AfD, ist es einfach auch ein unglaublich großer Unsicherheitsfaktor, der natürlich wirtschaftlichen Unternehmen für die ganz, ganz schwierig ist, weil die natürlich Planungssicherheit brauchen. Und auch wenn man jetzt nicht weiß, was genau passieren würde, ist allein dieser Unsicherheitsfaktor wäre schon ein ganz großes Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Genau. Ich glaube, hier kann man ganz klar unterscheiden. Es gibt Dinge, die jetzt schon passieren. Also dadurch, dass die AfD, die ja ein rechtsextremistischer Verdachtsfall ist, derart erfolgreich ist, zum Teil in den Umfragen stärkste Kraft in Ostdeutschland ist. Das führt dazu, dass sich Menschen, die Deutschland dringend braucht in der Wirtschaft, möglicherweise dafür entscheiden, nicht zu kommen. Und es gibt diese Unsicherheit, die dadurch geschaffen wird, dass man nicht so genau weiß, was passieren würde, wenn diese Partei denn in Machtpositionen außerhalb der kommunalen Ebene käme.
Gibt es denn auch ein Thema wirtschaftlich gesehen jetzt, wo sich Unternehmen eher bei der AfD abgeholt fühlen als jetzt bei der jetzigen Ampelregierung?
Nun ja, die deutsche Wirtschaft hat sich über einige Entscheidungen der Ampelkoalition in der ersten Hälfte dieser Koalitionsperiode durchaus sehr stark geärgert. Das ist die übermäßige Regulierung, das ist das Mikromanagement in der Energiewende, das sind die hohen Strompreise, das ist auch die Unsicherheit und die handwerklichen Schwierigkeiten, die es beim Gebäudeenergiegesetz gegeben hat. Das sind eben Positionen, die auch die AfD in einer ähnlichen Art und Weise, natürlich wesentlich radikaler, aber in einer ähnlichen Art und Weise auch so getragen hat. Aber ich glaube, hier muss man fundamental unterscheiden, dass die Dinge, die eben aus der deutschen Wirtschaft vorgetragen wurden, ein politischer Streit sind über die Instrumente, wie die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft und wie schnell diese erreicht werden sollte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die AfD, die auch in dieser Frage eine Fundamentalopposition betreibt und grundsätzlich in Frage stellt, ob der Klimawandel denn überhaupt menschengemacht ist. Also ich glaube, auch wenn sich hier Positionen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle überschneiden, muss man sich schon angucken, wie diese Konflikte geführt werden und wie auf der einen Seite irgendwie auch nach einer Lösungsorientierung gestrebt wird.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben politische Stimmungsmache betrieben wird.
Sagt Matthias Diermeier vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, was es für die Wirtschaft in Deutschland bedeuten würde, wenn die AfD an der Regierung beteiligt wäre. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Diermeier.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als er ins Weiße Haus gekommen ist, da war noch ein süßer kleiner Welpe.
He's very adorable. He's going to bring joy to the president, the first family, to all of us probably as well.
Ja, da war Joe Bidens Pressesprecherin damals vor nicht mal 2 Jahren sehr überzeugt von. Aber mittlerweile sorgt Commander, das ist der Schäferhund von Joe Biden, leider für Ärger. Mindestens 10 Mitarbeiter des Secret Service soll er innerhalb von 4 Monaten gebissen haben. Einer musste sogar ins Krankenhaus. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, da klingelt doch was. Ja, auch Commanders Vorgänger Major, ebenfalls ein Schäferhund, hat hin und wieder gebissen und musste das Weiße Haus schon verlassen. Commander soll jetzt aber erst mal Trainings bekommen und eigene Bereiche, wo er ohne Leine spielen darf. Und wir hatten da aber viele Fragen und deswegen habe ich bei Susanne Kautz in Köln angerufen. Sie ist Hundetrainerin. Susanne, erklär uns doch vielleicht erstmal, warum beißen Hunde?
Es kann zum Beispiel sein, dass ein Hund sehr unsicher ist und sich durch Beißen oder nach vorne schießen erstmal nur Raum haben wollen. Oder sie wollen eine Ressource für sich behalten. Das kennen bestimmt ganz viele Hundehalter. Ich habe dem Hund einen tollen Kauknochen gegeben und jetzt möchte ich ihm den wegnehmen und der Hund schnappt nach meiner Hand. Das heißt, er sagt, geh weg, das möchte ich behalten. Dann gibt es natürlich auch Hunde, die das einfach können. Das heißt, wir haben Diensthunde, die brauchen wir auch. Die haben das gelernt, auf Kommando zu beißen. Also es gibt diverse Gründe, warum ein Hund beißt.
Du trainierst ja auch mit Hunden, die beißen. Da ist es dann wahrscheinlich in der Regel so, die sollen eigentlich nicht beißen, tun es aber. Wie gehst du denn da dann vor?
Auch da gucke ich mir erstmal an, was ist denn die Intention überhaupt dahinter? Möchte der Hund einfach nur Raum haben? Und das ist in den meisten Fällen so. Zum Beispiel bei einem Tierschutzhund, der nicht viel kennt, der ist gestresst. Jetzt kommt eine Person auf ihn zu, will ihn anfassen, streckt die Hand aus und der Hund schnappt nach der Hand. Hier geht es natürlich ganz viel dann um Management und Führung von dem Hund durch den Halter. Das heißt, der Halter muss die Situation für den Hund managen und entspannter gestalten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also auch da wieder abhängig davon, warum zeigt der Hund das Verhalten? Ist es situativ? Jetzt gerade, weil er Geräusche nicht kennt, weil er Menschen nicht kennt, weil er gestresst ist? Oder hat er es vielleicht auch schon gelernt? Das heißt, immer wenn ich als Hund nach vorne gehe und in die Hand schnappe, dann darf ich das behalten, was ich gerade habe. Und da muss man natürlich unterschiedlich dann mitarbeiten.
Das heißt, es ist sehr, sehr individuell und auch der Halter oder die Halterin sind ja dann immer auch integriert in diesen Prozess, ne? Es geht ja, nicht natürlich. Nur um den Hund, genau.
Nee, natürlich, weil die müssen das Management ja gestalten. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier höre, es sind immer Leute vom Secret Service, vielleicht haben die eine bestimmte Uniform.
Ja, die tragen ja meistens schwarze Anzüge zum Beispiel, ne?
So, ja. Das heißt, vielleicht hat der Hund jetzt schon gelernt, super, wenn ich, ne, also schwarze Anzüge haben, vielleicht irgendeine Emotion lösen die bei dem Hund aus. Und ne, er geht nach vorne und hat vielleicht Erfolg gehabt, dass einer einen Schritt zurück gemacht hat. Und dann sagt er, super, das kann ich immer bei diesen Menschen mit diesen schwarzen Anzügen machen. Also müsste ich jetzt als Training Menschen in schwarzer Kleidung benutzen. Nicht, dass sie gebissen werden, sondern ich würde die Emotion verändern. Das heißt, Menschen mit schwarzen Anziehsachen haben zum Beispiel immer lecker Frikadellchen dabei. Ja, das heißt, ne, also eine ganz neutrale Person, das muss keiner vom Secret Service sein, also einfach nur schwarz gekleidet, hat tolle Leckerchen dabei. Ich kann auch erstmal abgesichert durch einen Zaun hindurch, ne, den Hund füttern. Das heißt, ich gehe an den Zaun unemotional ran. Der Hund kommt nach vorne und dann so, oh, es gibt Frikadellchen, ja, dass er eine neue Verknüpfung hat mit Menschen in Schwarz.
Jetzt soll es ja Trainings für Commander geben, ausgewiesene Hundewiesen, wo er dann ohne Leine laufen kann und wo dann auch niemand vom Secret Service irgendwie rumsteht. Ist das schon mal ein guter Ansatz? Oder, also du hast schon gesagt, du würdest mit Buletten trainieren, aber müssten eigentlich auch Jill und Joe Biden da vielleicht auch mit dem Hund ja dann zum Training?
Ja, also jeder, der den Hund führt oder mit dem der Hund unterwegs ist, der müsste auch trainieren. Weil wenn ich deinen Hund trainiere, funktioniert das mit mir. Also jeder, der mit diesem Hund umgeht, ja, oder den führt in der Situation, wo Secret Service ist, der sollte dann auch mit dem Hund trainieren, weil die müssen es alle umsetzen können.
Der Schäferhund der Präsidentenfamilie im Weißen Haus, Commander heißt er. Er macht Probleme, er beißt leider immer wieder Mitarbeiter des Secret Service. Warum Hunde beißen und was helfen kann, darüber habe ich mit Hundetrainerin Susanne Kautz aus Köln gesprochen. Susanne, vielen Dank und ich merke mir, Frikadellen könnten helfen.
Ja, zum Beispiel.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.